Der Iran wird geschlagen werden und muss geschlagen werden. Und zwar, wann muss er geschlagen werden? Nicht hier heute und übermorgen, sondern solange der Iran noch nicht atomar befähigt ist, zuzuschlagen. Das muss natürlich verhindert werden. Aber diese so brenzlige Situation, die katastrophale Situation, also die besteht noch nicht.
Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und befinde mich gerade in der Stadt, in der mein heutiger Gast geboren wurde, nämlich in Tel Aviv. Doch als er auf die Welt kam, befand sich Tel Aviv noch nicht in Israel, sondern im britischen Mandatsgebiet Palästina, das wenige Monate später zum Staat Israel wurde. Ich spreche heute mit einem der berühmtesten Historiker und Militärexperten Deutschlands, mit Michael Wolfsohn. Denn gerade wird Geschichte geschrieben, kann man sagen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie sie ausgeht. Der jüdische Staat wurde am Samstag vom Iran angegriffen. 300 Drohnen und Raketen schoss der Iran auf Israel ab. 99% konnten abgefangen werden. Jetzt wartet die Welt auf die Reaktion des israelischen Militärs und die soll es geben. Nach meinen Informationen will Premierminister Benjamin Netanyahu militärisch auf den iranischen Angriff antworten. Die Frage ist nur, wann und in welcher Art. Ist es strategisch klug von Israel, jetzt zurückzuschlagen? Welche Ziele könnte Israel angreifen? Und was bedeutet das für den Gazakrieg und die Lage im gesamten Nahen Osten? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Wolfsohn. Ich grüße Sie, Herr Wolfsohn.
Hallo und guten Tag, Herr Ronsheimer nach Israel.
Herr Wolfsohn, wir sprechen am Dienstagabend, aber ich möchte, bevor wir über das diskutieren, was jetzt hier aktuell Thema ist, einmal darüber reden, was am Samstag passiert ist. Für Sie als jemand, der in Israel geboren wurde und viele Freunde hat, was ging Ihnen durch den Kopf, als klar war, dass hunderte Drohnen und Raketen in Richtung Israel fliegen?
Nun gut, das, was jedem, der sich dem jüdischen Staat verbunden fühlt, durch den Kopf geht, aber nicht nur durch den Kopf, sondern auch im Herzen passiert, großes Bangen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gerade die Kriegsentwicklung, und das wissen Sie viel besser als die meisten unserer Hörer und erst recht die meisten unserer Mitbürger in Deutschland. Krieg muss auch zugleich rational analysiert werden. Krieg wird rational geplant, rational durchgeführt. Es kommen dann viele emotionale, also Gefühlsmomente mit hinein. Aber kurzum, diese Mischung aus Emotionalität und Rationalität, aber wem sage ich das? Sie sind da ein alter Hase und verstehen was vom Fach.
Wie muss ich mir das vorstellen? Als Sie wahrscheinlich in München saßen, sitzen Sie dann vor dem Computer, CNN an, rufen Sie Freunde an. Was passiert in so einem Moment? Das war ja ein historischer Moment, kann man sagen, denn das erste Mal hat der Iran eben direkt mit auch ballistischen Raketen Israel angegriffen.
Ja, das ist ein existenzielles und auch in der Literatur viel behandeltes Problem, Herr Ronsheimer. Und da gibt es nur eine individuelle Antwort. Nimmt man am Schicksal der anderen aktiv teil und sagt Hallo und erkundigt sich, oder nimmt man Rücksicht, damit die anderen in ihrer jeweils individuellen Empfindung sich nicht gestört fühlen? Und die nächste Frage, die daraus abzuleiten ist, fühlen sich die anderen dadurch gestört oder fühlen sie sich dadurch verbunden mit demjenigen, der sich nach ihnen erkundigt? Ich will keinen großen Vortrag über deutsche Literatur halten, passt doch nicht zu unserem Thema, aber klassisch findet man das im Parsival, wo Parsival in den Gral kommt und der Gralskönig mit seiner großen Wunde aus Zurückhaltung fragt Parsival nicht, und das Nichtfragen wird dann bestraft. Ich fand das immer sehr rücksichtsvoll von Parsival, dass er nicht gefragt hat, und dementsprechend habe ich meine Verwandten und Freunde in Israel in der Nacht vom Samstag zum Sonntag nicht angerufen.
War Ihnen klar oder haben Sie damit gerechnet, dass das so glimpflich für Israel ausgeht? Also, dass man es wirklich schaffen würde, nicht nur die Drohnen abzuschießen, sondern mit Hilfe der Verbündeten ja eben auch diese ballistischen Raketen. Ich kann sagen, ich kenne das aus der Ukraine noch intensiver als hier, wenn Drohnen ankommen im Land, dann vor allem auch eben um Luftabwehrsysteme auszuschalten. Deswegen war meine Sorge, als ich gesehen habe, jetzt nutzen sie auch ballistische Raketen, dass da tatsächlich es passieren kann, dass eine in einer Stadt einschlägt. Wie ging Ihnen das?
Ja, aber Sie kennen ja selbst die großen Unterschiede zwischen den Fähigkeiten und Unfähigkeiten der ukrainischen Luft, sprich Raketenabwehr, und der israelischen. Und damit sind wir bei der Doppelung dieses Konfliktes, dieser Kriege, denn die beiden hängen eng zusammen. Und das Dilemma der Ukraine mit der mangelnden Raketenabwehr ist ja zugleich auch ein riesiges Defizit, ein krasser Fehler der westlichen Politik gewesen, allen voran der amerikanischen, aber auch der deutschen. Und wir wissen, dass dieser Tage nun endlich die Bundesregierung sich dazu entschlossen hat, noch eine neue zusätzliche Patriot-Batterie der Ukraine zu liefern, wegen dieses dramatischen und politisch gewollten Defizites. Das sieht natürlich in Israel anders aus. Israel hat seit Jahren schon gemeinsam mit den USA und zum Teil eben mit dramatischen Eigenleistungen die Forschung, Entwicklung und auch Produktion der Raketenabwehr vorangetrieben. Und das hat mich subjektiv hoffen lassen und erwarten lassen auch, dass die israelische Raketenabwehr erfolgreich sein würde. Sicher sein konnte man natürlich nicht, konnte ich natürlich auch nicht sein. Aber nun gut, nachträglich wissen wir alle mehr. Die umgekehrt Raketenabwehr und Flugabwehr des Iran ist, ich sag's mal, löchrig. Denn wir wissen alle aus den vergangenen 3-4 Jahren, dass die israelische Luftwaffe iranisches Gebiet mehrfach überflogen hat und unbehelligt zurückgekommen ist. Daraus abgeleitet, die iranische Raketenabwehr, Luftabwehr ist schwach. Damit sind wir jetzt wieder mit dem Blick voraus, aber zugleich die Erwartung aufgrund der Erfahrung und der Informationen, dass die israelische Luft- und Raketenabwehr ganz vorzüglich ist. Wir hatten außerdem klare Hinweise darauf, dass auch die Amerikaner dabei sein würden. Weniger klar war die Beteiligung von Großbritannien und Frankreich im Vorhinein. Nachträglich auch klar ist die Beteiligung Jordaniens und die wie auch immer geartete Beteiligung Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate. Und da müssen wir darauf hinweisen, und das ist wieder die Mischung aus Wissen und Bangen, die, weil sie das Persönliche bei mir mit dem allgemein Informativen verbinden, es ist ja zumindest Insidern bekannt, dass seit 2022 gesteuert von den USA der Middle East Air Defense System aufgebaut worden ist. Das ist eine informelle Allianz, bestehend und eingeleitet von den USA mit Israel, mit Großbritannien und Frankreich, mit Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es gibt einige zusätzliche Staaten, von denen man noch nicht genau weiß, sind sie schon dabei oder sind sie bald dabei. Und das heißt konkret beispielsweise den Oman und das betrifft auch Kuwait. Also mit anderen Worten, alle Staaten der arabischen Halbinsel, die eben eine ganz große und berechtigte Angst vor dem Iran haben.
Das ist ja eine besonders interessante Frage, die danach diskutiert wurde, weil sich ja diese Staaten teilweise zumindest halb öffentlich auch dazu bekannt haben. Was glauben Sie denn, wenn wir uns jetzt die vergangenen Monate anschauen, und natürlich sprechen wir gleich auch noch über den Gaza-Krieg, da gab es ja auch in Jordanien und in anderen Ländern, die jetzt bei dieser Luftabwehr gegen die Raketen aus dem Iran gearbeitet haben, gab es Proteste gegen Israel und auch sehr viele Israel-Feinde. Was glauben Sie, wie kam das in diesen Ländern an, dass die sich jetzt beteiligt haben an der Verteidigung Israels?
Das ist ganz einfach zu erklären. Wir müssen gerade in der arabisch-islamischen Welt unterscheiden zwischen dem, was die Regierungen im Rahmen dessen, was sie für die nationalen Interessen, noch einmal, nationalen Interessen für richtig halten und dem, was die seit Jahrzehnten indoktrinierte, aufgeputschte Bevölkerung stimmungsmäßig denkt, fühlt und auf der Straße zeigt. Und dass der Israel-Hass seit Jahrzehnten, sprich seit knapp 80 Jahren, in allen arabischen Staaten geschürt worden ist, wissen wir alle. Das heißt, die Regierungen dieser Staaten, die einen vernünftigen Kurs steuern im Sinne des nationalen Interesses, sprich einer präventiven oder reaktiven Abwehr gegenüber dem Iran, haben es jetzt mit den Geistern zu tun, den Ungeistern, richtiger gesagt, die ihre jeweiligen Vorfahren seit Jahrzehnten losgelassen haben. Und da die Regierungen die Verantwortung haben, für die Sicherheit ihrer Bürger zu sorgen, haben sie sich längst entschieden, mit Israel sich vor dem Iran zu schützen, als gegen Israel weiter Propaganda zu betreiben. Sodass wir, und damit kommen wir indirekt bereits zum Gaza-Krieg, unterscheiden müssen zwischen dem, was auch die aktiv sich an der Raketenabwehr beteiligt habenden arabischen Regierungen gemacht haben und vorbereitet haben seit spätestens 2022 und was sie im Gaza-Krieg, sprich seit Oktober 2023, nach außen von sich gegeben. Im Bild gesprochen, das, was auf der Bühne für die Zuschauer sichtbar passiert, ist nicht identisch mit dem, was hinter der Bühne tatsächlich abläuft.
Es gab, nachdem klar war, dass Israel gemeinsam mit den Verbündeten diese Raketen und Drohnen, also 99% hat abschießen können, auch viele Diskussionen, Spekulationen, auch Verschwörungstheorien. Aber ich möchte mal bei einer Theorie bleiben, die auch unter Journalisten, internationalen Journalisten hier in Tel Aviv viel diskutiert wurde und auch mit meinen amerikanischen Kollegen hier und auch mit israelischen. Dort wurde immer wieder spekuliert, inwieweit der Iran vor diesem Angriff möglicherweise bestimmte US-Dienste informiert hat, um dafür zu sorgen, dass es danach keine, wie auch immer geartete, größere Eskalation gab. Und die weitere Spekulation war, man habe bewusst eben nicht Tel Aviv direkt angegriffen, weil man nur einen bestimmten Schaden anrichten wollte, der nicht über das hinausgeht. Können Sie sich vorstellen, ich muss dazu sagen, die US-Regierungsstellen haben das öffentlich klar dementiert, haben das als Blödsinn bezeichnet und dennoch hält sich das sehr hartnäckig. Können Sie sich das vorstellen?
Nein. Und zwar will ich das begründen. Also Spekulationen sind Spekulationen, Teil 1. Zweitens, Teil 2, ich bin Historiker und Politikwissenschaftler und halte mich an Fakten, die nachweisbar sind. Und Spekulationen sind eben keine nachweisbaren Fakten. Aber begründen, dass der Iran natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes in der ersten Aktion sein gesamtes Pulver verschießt, ist ganz klar. Eine Attacke auf Israel oder andere Bevölkerungszentren wäre sofort die Totaleskalation gewesen und das ist einfach von der kriegerischen Strategie her absoluter Unsinn, Teil 1. Teil 2, 60 Tonnen und 60 Tonnen Sprengstoff, die geladen worden sind vom Iran auf Israel, sind nun wahrlich keine kleine Menge. Hinzu kommt, dass das Ziel ja zwar nicht Tel Aviv oder andere zivile Zentren gewesen sind, aber der Luftwaffenstützpunkt Netivot im Süden Israels. Und Netivot ist nicht irgendein kleiner Flugplatz, wo irgendeine Cessna abhebt, sondern das ist der Schwerpunkt, der operationale Schwerpunkt der israelischen deutschen Luftwaffe, von dem auch viele der Flugzeuge gestartet sind, die die Raketen und die Drohnen und die Marschflugkörper in der Nacht zum Sonntag abgeschossen haben. Also insofern ist das Ziel Netivot nun wahrlich alles andere als ein kleines Pünktlein, auf das man ein paar Bomben schießt. Und insofern halte ich diese Spekulation eigentlich für die Spekulation von Amateuren.
Dennoch, ich bleib mal bei diesen Spekulationen, beziehungsweise bei anderen Spekulationen, um da auch aufzuklären und zu informieren. Denn ich habe mich immer wieder auch gewundert, auch in den Monaten seit dem 7. Oktober, welche Kanäle es dann zum Beispiel zwischen Israel, Katar, die ja als Sponsor eben der Hamas galten und gelten, welche drehte es dann über bestimmte krumme Geheimdienstwege auch wieder in den Iran gab und gibt. Also ich würde gerne mal so ein bisschen für unsere Zuhörer hinter diese Kulissen blicken. Gehen Sie davon aus, das ist ein wie auch immer gearteten Kommunikationskanal zwischen Israel und dem Iran gibt?
Aber natürlich, das weiß doch jedermann. Und das kann man begründen. Und dieser Kanal hat eine Relaisstation und die heißt Katar. Die haben Sie zu Recht erwähnt. Und das ist doch jedermann sichtbar. Wir wissen, dass seit Monaten Vermittlungsverhandlungen stattfinden zwischen Israel und der Hamas. Die Hauptvermittler sind Ägypten, aber noch wichtiger als Ägypten Katar. Und warum Katar? Weil Katar ganz eng mit Iran zusammenarbeitet, aber auch nicht aus großer Liebe zum Iran, sondern aus Selbsterhaltungstrieb. Katar ist ja so etwas wie eine Maus, die brüllt. Ein winziger, kleiner, schwerreicher Staat, der sich die Sicherheit erkauft, indem er die Radikalen, die ihm gefährlich werden könnten, sozusagen mit Geld füttert. Und das gilt in erster Linie für den Iran und für den Iran oder indirekt für den Iran, die Stellvertreter oder die Vollstrecker der iranischen Wünsche, als da wären eben die Hamas oder die Hisbollah im Libanon oder die syrische Regierung von Diktator Assad in Syrien und die pro-iranischen Milizen, auch die pro-iranische Regierung im Irak und nicht zuletzt die Houthis im Jemen. Also kurzum, das weiß man, wenn man die Nachrichten aufmerksam verfolgt und Bildleser wissen das erst recht, denn in dieser Hinsicht ist gerade der politische Teil Ihrer Zeitung ganz vorzüglich informativ.
Absolut, aber worauf ich hinaus wollte, über diese Verhandlungen, was die Hamas angeht und den Katar-Einfluss geschenkt. Was ich mich frage, oder vielleicht auch unsere Zuhörer fragen, ist, in diesen Stunden, wo es ja darum geht, wie schlägt jetzt Israel gegen den Iran zurück, gehen Sie davon aus, dass es dort auch mehr oder weniger direkte Gespräche gibt zwischen dem Iran oder indirekte Gespräche zwischen dem Iran und Israel, wo man sagt, wenn ihr das macht, machen wir das, macht bloß nicht jenes? Oder ist das?
Das wäre völlig blödsinnig, denn das ist dann Sandkastenspiel wie kleine Kinder. Du haust mir auf die Nase und dann haue ich dir auch auf die Nase oder vielleicht haue ich dir sogar zweimal auf die Nase. Mit anderen Worten, Herr Ronsheimer, es ist dankenswert, dass Sie diese sogenannten Theorien aufgreifen, aber wir müssen unseren Hörern klipp und klar sagen, das sind Vorstellungen von staatlichem Verhalten, die wie gesagt dem Spiel, deutlich weniger gefährlichen Spiel von kleinen Kindern im Sandkasten gleichen. Internationale Politik ist nicht so und erst recht nicht, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden, also Tod oder Leben gilt. Ja, es gibt die Informationsquellen, die Kanäle, besser gesagt, zwischen Iran und Israel über Katar. Lassen Sie mich noch hinzufügen, dass zum Beispiel vor wenigen Wochen im Haus Axel Springer, zu dem bekanntlich die Bild-Zeitung gehört, eine Gaza-Israel-Tagung stattgefunden hat, auf der auch der katarische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland gesprochen hat, wohl wissend, dass die meisten Teilnehmer außer den Deutschen aus Israel gekommen sind. Also kurzum, das sind doch längst bekannte Details. Ich habe vorhin die Middle East Air Defense Allianz, informelle Allianz erwähnt, zu der eben auch Katar gehört. When the chips are down, also wenn es um die Frage von sein oder nicht sein geht, weiß Katar auch, dass die Hilfe nicht vom Iran kommen würde. Dem Iran gegenüber sichert sich Katar ab. Aber Katar weiß gleichzeitig, dass die eigentliche Sicherheit durch die USA gewährleistet wird. Und vergessen wir nicht, dass es in Katar immer noch einen Marinestützpunkt der Vereinigten Staaten von Amerika gibt.
Wenn wir jetzt auf diese Frage des Gegenschlags schauen. Seitdem ich hier bin in Israel, habe ich mit vielen offiziellen Politikern, Regierungsmitgliedern gesprochen über das Für und Wider dieses Gegenschlags. Mein Stand ist, Stand Dienstagabend, dass Israel zurückschlagen wird, aber weiterhin offen ist, wie genau und wann genau, offenbar in naher Zukunft. Also es soll jetzt nicht einfach über Wochen verschoben werden. Ist diese Reaktion aus Ihrer Sicht, wenn sie denn kommt, also ein Gegenschlag, die richtige?
Also ich maße mir nicht an, sachverständiger zu sein als die hochprofessionellen, hochkompetenten israelischen Militärs, deren Kompetenz wir am vergangenen Wochenende einmal mehr beobachten konnten. Wir konnten aber auch ihr Versagen beobachten am 7. Oktober 2023. Daraus folgt, Sicherheit gibt es nicht und manchmal ist auch der Unwissende, vielleicht weil total unbefangen, derjenige, der mehr weiß. Ich will meine Skepsis gegenüber einem jetzigen Schlag politisch begründen und auch innenpolitisch ebenso wie außenpolitisch, innenpolitisch in Bezug auf Israel. Denn was ist das Hauptinteresse, das Israel aufgrund seiner jetzigen Situation haben muss? Wie jeder Staat ist Israel dazu da, seine eigene Bevölkerung zu schützen, nach innen und nach außen. Tatsache ist, dass die Bevölkerung am Rande des Gazastreifens immer noch nicht hundertprozentig geschützt ist und erst recht nicht die Bevölkerung in Nordisrael in der Reichweite der Artillerie, der Raketen, also kurzum den aggressiven Aktionen der Hisbollah aus dem Libanon. Es sind insgesamt knapp 300.000 Israelis, die nicht in ihren eigenen Häusern oder Wohnungen seit ungefähr einem halben Jahr leben können. Das ist eine innenpolitisch, psychologische und auch wirtschaftlich auf lange Zeit kaum durchzustehende Situation. Das heißt, first things first, das Wichtigste zuerst. Das heißt, es muss konkret Sicherheit gegenüber dem Gazastreifen hergestellt werden. Daraus folgt die Notwendigkeit der Zerschlagung der restlichen Kräfte der Hamas in Rafah. Und zweitens die entweder politische oder militärische Lösung des Problems Hisbollah, um die eben erwähnten innenpolitisch-psychologischen und wirtschaftlichen desaströsen Entwicklungen für Israels Menschen, Politik und Gesellschaft abzubauen. Der nächste Punkt in dem Zusammenhang: Israel war bis zu der vergangenen Bombennacht des Iran weltpolitisch stark isoliert, auch von den eigenen Verbündeten, allen voran der Biden-Administration. Das hat sich im wahrsten Sinne des Wortes schlagartig verändert am vergangenen Wochenende. Und ich halte es für einen Fehler, diese politisch-psychologisch günstige Situation jetzt dadurch zu verschlechtern, dass man gegen den ganz öffentlichen Rat der Verbündeten, die man ja doch braucht, zu handeln. Und darüber hinaus haben wir, ich wiederhole mich, in den letzten Monaten und Jahren festgestellt, dass die iranische Luft- und Raketenabwehr relativ schwach ist, um nicht zu sagen ganz schwach ist. Der Iran hat ja faktisch keine Luftwaffe, sondern statt der Luftwaffe die ballistischen Raketen und die Drohnen. Also insofern völlig klar, dass iranische Ziele für die israelische Luftwaffe, die israelischen Raketen und Drohnen plus Marschflugkörper relativ leicht zu erreichen ist. Und daher sehe ich keine auch militärische Notwendigkeit, auf den Iran jetzt zu reagieren und zuzuschlagen. Wenn man es täte, und jetzt komme ich auf mein Bild zurück, das ich vorhin skizziert habe, wirkt das, finde ich, massenpsychologisch dann doch wie das Kleinkinderspiel im Sandkasten. Du haust mir auf die Nase, ich haue dir auf die Nase. Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus. Es gibt auch ernstzunehmende israelische Politiker, und zwar nicht nur am Rand der israelischen Politik, etwa Gideon Saar, der mal früher Innenminister war, keine große Partei mehr repräsentiert, aber doch eine gewichtige Stimme ist in Israel, der, wie andere auch, gesagt hat, first things first, also erst Rafah und dann Hisbollah und später Iran. Und der Iran wird geschlagen werden und muss geschlagen werden. Und zwar, wann muss er geschlagen werden? Nicht hier heute und übermorgen, sondern solange der Iran noch nicht atomar befähigt ist, zuzuschlagen. Das muss natürlich verhindert werden. Aber diese so brenzlige Situation, die katastrophale Situation, also die besteht noch nicht.
Das finde ich sehr spannend, weil sie dort ja fast auf der Linie ist, kann man sagen, der deutschen Außenministerin und des deutschen Bundeskanzlers, die ja auch beide davor warnen, möglicherweise aus anderen Gründen als sie. Aber wenn ich mir die Gesprächspartner, die ich hier in Israel getroffen habe, anschaue und mit ihnen teilweise stundenlang diskutiert habe, dann nehme ich eine Zerrissenheit wahr. Auf der einen Seite sagen sie, wir müssen jetzt zurückschlagen, um Stärke zu beweisen, um zu zeigen, dass wir das nicht hinnehmen, auch um der Bevölkerung zu zeigen, dass man das nicht hinnimmt. Ich glaube, da spielt natürlich auch der Zustand dieser Koalition eine Rolle, also der Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu, eine rechtsradikale Partei, eine sehr populistische Partei, wo sicherlich der Druck auf den Ministerpräsidenten zu reagieren noch viel größer ist, als er wäre, wenn es eine andere Koalition gäbe. Und dann höre ich hier Menschen, die argumentieren wie Sie, die nämlich sagen, wir waren vorher komplett isoliert und jetzt ist es so, dass wir aus den USA, aus Deutschland diese Sympathien wiederbekommen, beziehungsweise die Solidaritätsbekundung und die Klarheit, man stehe auf der Seite Israels. Wenn es so ist, Herr Wolfsohn, dass sich, wie ich höre, Netanyahu entschieden hat zu reagieren, wenn das so ist, warum glauben Sie, tut er das?
Also, ich gehöre nicht zu denen, die den weltweiten Volkssport betreiben, der da heißt Bibi-Bashing, also Netanyahu immer in die Pfanne zu hauen, wie man umgangssprachlich so etwas nennt. Dafür ist dieser Politiker viel zu intelligent, informiert und gerissen. Ich bin kein Fan von Netanyahu, aber man muss sachlich feststellen, dass er von Politik eine ganze Menge versteht. Absolut. Und wenn man so lange regiert wie er in Israel, was politisch eine Schlangengrube ist, das ist dann schon eine Leistung an sich. So, die Sympathie aus der Bundesrepublik Deutschland, die ist nichts wert. Das wissen Sie noch viel besser als ich, Herr Ronzheimer. Und wenn der Kanzler und die völlig unprofessionelle, aber sehr sympathische Bundesaußenministerin gute Tipps gibt, dann kann man eigentlich nur lachen. Sie sagt heute Hü und morgen Hot und ausgerechnet Olaf Scholz, der nun auch im Bereich der Außenpolitik wirklich keine große Erfahrung hat, gute Tipps gibt. Darüber hinaus mit einer durch und durch maroden Bundeswehr, mit einer Bundesmarine, die die Fregatte Hessen ins Rote Meer geschickt hat, um Raketen aus dem Jemen von den Houthi, also den Stellvertretern des Iran, abgeschossen, nicht fertig bringt in der vergangenen Bombennacht von Samstag auf Sonntag, Houthi-Raketen, die auf Israel gerichtet waren, abzuschießen, weil man die falschen Raketen an Bord hatte. Also was ist da noch zu zeigen an deutscher Unprofessionalität, sowohl im militärischen als auch und erst recht im außenpolitischen Bereich? Eine Katastrophe. Und so nett Sie das gesagt haben, Herr Ronsheimer, die Gleichsetzung mit Frau Baerbock und Herrn Scholz ist nicht unbedingt ein Ausweis für meine fachliche Kompetenz. So, Spaß beiseite. Nächster freundschaftlicher Widerspruch zu dem, was Sie sagen, die Koalition von Netanjahu. Die muss man sich dann genau anschauen. Ja, die ist rechtsaußen, aber die schlimmsten rechtsaußen sitzen nicht im Kriegskabinett. Und das gilt vor allem für Ben-Gvir, den Polizeiminister.
Da haben Sie recht, Herr Wolfson, aber muss ich ganz kurz einmal einlenken, weil es natürlich so ist, und das meinte ich damit, dass die Tatsache, dass er diese Koalition hat, schon dafür sorgt, dass er Druck bei bestimmten Themen bekommt, in welche Richtung es zu gehen hat, egal ob sie jetzt im Kriegskabinett sitzen oder nicht, weil natürlich die ständige Gefahr besteht für den Ministerpräsidenten, dass diese Koalition gesprengt werden könnte. Und alle, mit denen ich hier spreche, die dort auch in höheren Positionen sind, sagen, dass natürlich von dieser Partei Druck kommt, dass es eine harte Reaktion gibt. Aber völlig frei davon, also was glauben Sie, und das ist natürlich eine schwere Frage, aber was glauben Sie, wenn es so ist, wie ich gesagt habe, dass Netanjahu sich entschieden hat zu reagieren, warum macht er das dann? Was ist die größere Idee dahinter?
Ne, die größere Idee, die halte ich eigentlich für eine kindliche Mentalität. Dass selbst dieser nüchterne, nicht unbefleckte Politiker, aber durch und durch rationale, nicht immer sympathisch rationale Politiker sich hier der allgemeinen Stimmungslage anschließt. Aber das ist auch koalitionspolitisch nicht nötig. Also ich will Netanjahu und kann ihm auch keine Ratschläge geben, weil er, das ist, ich wiederhole mich, erwiesen, koalitionspolitisch praktisch jede Trickserei bislang beherrscht hat. Aber der Koalitionsfrieden, der hängt nicht ab von der militärischen Reaktion oder Nichtreaktion auf den iranischen Schlag. Denn wenn die Koalition, die jetzige Koalition, wackelt, außer der Hinzunahme von Gantz und Eisenkot, also der in den Umfragen stärksten Partei jetzt, dann sind das die orthodoxen Parteien. Und die sind ja eigentlich gar nicht am Kriegsgeschehen beteiligt. Die interessieren sich jetzt sogar während des Krieges vor allem um das Problem der Militärpflicht für Orthodoxe. Und die wollen sie für die Orthodoxen nicht haben. Die sagen nach wie vor, ach, es ist schön, dass die Nicht-Orthodoxen ins Militär gehen und wir können dann fleißig Tora und Talmud studieren. Und nur weil wir Tora und Talmud studieren, und ich zitiere fast wörtlich den sephardischen Oberrabbiner Israels, und nur weil wir Orthodoxen Talmud und Tora studieren, treffen die vortrefflichen israelischen Piloten so gut, wie sie treffen. Also das ist der aus unserer Sicht, sag ich mal, totale Unsinn, den die Orthodoxie hier vertritt. Aber dieser Unsinn hat Methode und hat auf die Kriegsführung,
okay,
bei der Frage Iran ja oder nein, keinerlei Ausführung.
Also ich glaube nicht daran, dass Benjamin Netanjahu, und Sie haben es ja auch angesprochen, egal was man jetzt von ihm hält und auch davon hält, wie er in Gaza agiert hat bislang und was am 7. Oktober passiert ist, also alle diese Dinge mal beiseite. Aber beim Blick jetzt auf diesen Konflikt mit dem Iran, Benjamin Netanjahu hat sich in der Vergangenheit immer als ein Politiker ausgezeichnet, der eben nicht so sehr ins Risiko gegangen ist. Er wollte eben nie wirklich Bodentruppen nach Gaza schicken. Er ist da immer sehr, sehr vorsichtig vorgegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt so eine Entscheidung nur darauf fußt, dass man irgendwie dem dem Gefühl oder dem Volk entsprechen soll, ohne irgendeine strategische Komponente.
Da haben Sie recht, und das, was Sie jetzt mir entgegenhalten, spricht dafür, dass auch Sie Netanyahu mit oder ohne Sympathie differenziert betrachten, und das heißt differenziert richtig betrachten. Er war viel mehr, als das allgemein wahrgenommen worden ist, national in Deutschland und international ein Zögerer und Zauderer. Aber, Herr Ronzheimer, Benjamin Netanyahu ist seit dem 7. Oktober 2023 noch weniger als zuvor in den letzten Monaten der alte Benjamin Netanyahu. Ihm steht das Wasser bis zum Halse, nicht nur aufgrund seiner innenpolitischen Probleme, sprich seiner juristischen Probleme, sondern aufgrund des großen Versagens vom 7. Oktober. Und da ist Volkes Stimme tatsächlich so, und das belegen auch die Umfragen, die sagen, wir müssen reagieren. Also dieses kindliche Verhalten, das ja weltweit eigentlich sozusagen menschlich, massenpsychologisch nachvollziehbar ist. Aber von politischen Steuerpersönlichkeiten muss man Rationalität erwarten und nicht das Reagieren auf, wie gesagt, dieses kindliche Verhalten im Sandkasten. Ich haue dir auf die Nase, du haust mir auf die Nase. Von rationaler Politik und von rationalen Politikern erwarte ich, dass sie eben nicht reflexiv, sondern reflektiv handeln. Und mir scheint, dass Netanyahu, alarmiert auch durch seine Fehler vom 7. Oktober, für die er die politische Verantwortung trägt, aber die funktionale definitiv nicht, denn er ist ja nicht der Generalstabschef und war nicht der Chef der Sicherheitsbehörden, aber er trägt die politische Verantwortung. Also daher würde ich sagen, ist das seine, ich würde Ihnen hier widersprechen, nicht Strategie, Herr Ronzheimer, sondern das ist Taktik. Und wenn die Taktik die Strategie in den Hintergrund drängt, dann stimmt etwas nicht mit der vermeintlichen Strategie, die dann Taktik ist. Und das ist eine ganz grobe Vermischung von den tatsächlichen Prioritäten.
Wenn wir über Taktik dann sprechen, gehen Sie davon aus, dass als die Armee und im Wissen von Netanyahu, die israelische, in Syrien das Konsulat angegriffen hat, wo ja mehrere Revolutionswächter und wichtige Generäle des Irans getötet wurden. Gehen Sie davon aus, dass man in Israel wusste, dass der Iran so reagieren würde? Denn um nochmal auf Verschwörungstheorien zurückzukommen, was man auch gelesen hat, ist, ja, das habe doch Israel ganz bewusst gemacht, um diese Reaktion hervorzurufen, was dann bedeutet, man redet nicht mehr über den Krieg in Gaza, sondern es wird über Israel-Iran geredet.
Ja, das sind wieder diese Westentaschenstrategen, mit denen wir beide es immer wieder zu tun haben, Herr Ronzheimer, aber wir greifen
wir
das
ernsthaft. Wir machen ja Aufklärungsarbeit hier, Herr
Ronzheimer. Ja, klar, nein, ich kritisiere Sie ja nicht, ich beschreibe nur das Dilemma von nicht nur uns beiden, sondern von denjenigen, die zwar natürlich auch gefühlsmäßig ganz stark engagiert sind auf für die eine oder andere Seite, aber trotzdem nicht den Verstand ausschalten. Also die versuchen, Herz und Verstand miteinander zu verbinden. Und wenn Sie Ihre Leser informieren oder über Podcast, dann wollen Sie informieren. Und wir wollen ja nicht noch mehr zusätzlich emotionalisieren. Also meine Vermutung, ich weiß es natürlich nicht, weil ich nicht Mäuschen bei den Überlegungen war, aber meine Vermutung ist, dass dieser Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus, Syrien, eine Art Test gewesen ist. Denn unabhängig mal von der Örtlichkeit, also quasi iranisches Territorium, und das ist ja jede diplomatische Vertretung im Ausland, das ist also das Territorium des jeweiligen ausländischen Staates im Inland, wo die ausländische Vertretung weilt. Also das war iranisches, ist iranisches Territorium auf syrischem Boden. Aber von der Funktion her, von der Operation her, nämlich das Killen von führenden iranischen Generälen oder Wissenschaftlern aus dem militärischen Bereich oder dem militärisch-industriell-wissenschaftlichen Komplex, ist ja nichts Neues. Das haben die Israelis bereits mehrfach getan. Das haben die Amerikaner mehrfach getan. Und jetzt, vermute ich, hat Israel testen wollen, wie reagiert der Iran auf eine zusätzliche Eskalation, die wir deshalb durchführen, weil sie für uns in Bezug auf die Schwächung der Funktionen des iranischen Militärs und seiner verschiedenen Akteure, wie können wir das weiter durchführen, obwohl die da im iranischen Territorium im Staate Syrien hocken. Denn an sich war man sich ja klar, und darüber haben wir vorhin gesprochen, dass, wenn die Iraner reagieren, Israel eine vorzügliche Luft- und Raketenabwehr hat, alleine oder mit Verbündeten, und zweitens, dass Israel in der Lage ist, aufgrund der schwachen Luft- und Raketenabwehr des Iran seinerseits zuzuschlagen. Aber diese dümmliche Verschwörungstheorie, dass Israel jetzt einen Schlag ausführt, um einen großen Gegenschlag des Iran auszulösen, ist schlicht und ergreifend Schwachsinn. Denn es gibt darüber hinaus viele Gelegenheiten, um zu erklären, warum Israel den Iran selber angreift. Und der entscheidende Punkt ist natürlich, dass der Iran bald die Fähigkeit hat, Atomwaffen einzusetzen.
Wenn wir weiter davon ausgehen, Herr Wolfson, dass es so kommen wird, also dass es einen Angriff Israels auf den Iran gibt, was glauben Sie, wären dann die Ziele?
Kann man ja heute wunderbar nachlesen in Ihrer Zeitung. Sie haben 4 oder 5 Ziele genannt. Da kann ich also nur nachschwätzen, was Sie wahrscheinlich recherchiert und dann der Redaktion weitergegeben haben. Das wäre zum einen das Bombardieren der Atomanlagen. Das sehe ich nicht ganz so negativ, wie das in der Bild-Zeitung heute steht. Ich halte das auch für sehr schwierig, aber für möglich. Und selbst wenn die Atomanlagen nicht ganz zerstört würden.
Da fragt sich natürlich sofort jeder Zuhörer, Herr Wolfson, müssen wir kurz erklären, ja? Wie kann man eine Atomanlage bombardieren, ohne dass es dann ein neues Tschernobyl gibt?
Ja, weil diese Atomanlagen unterirdisch sind und das eben ist auch im eigenen Interesse des Iran, dass es eben kein Tschernobyl gibt, denn das Tschernobyl beträfe ja die eigene Bevölkerung. Und wenn das die eigene Bevölkerung träfe, dann gäbe es auch keine eigenen Soldaten mehr, dann gäbe es keine eigene Bevölkerung mehr, die produzieren kann, die konsumieren kann. Kurzum, dann gäbe es keine Iraner mehr, mit denen man die man so missbrauchen könnte, wie der Iran das unter dem Mullah-Regime tut.
Aber was ich meinte, wie kann Israel Atomanlagen angreifen, ohne dass eine Katastrophe passiert?
Die Frage ist dann auch die Begrenzbarkeit, und da die Atomverseuchung wegen der unterirdischen Lagerung dann nicht so dramatisch sein würde, dann als wenn sie nach oben losginge, um es mal bildhaft zu sagen, ist das notwendig, um auch vor allem, wenn es diese Ausstrahlung gibt, die Ausstrahlung zu begrenzen und nicht durch die noch größere Ausstrahlung, wenn es dann oberirdisch explodierte, die unmittelbare Region zusätzlich gefährden würde. Vergessen wir nicht, es gab ja schon früher, als es die Atomtests gegeben hat, immer wieder unterirdische Atomtests, damit eben die Strahlung nicht oberirdisch große Bevölkerungsteile trifft.
Jetzt frage ich mich, warum wäre das denn falsch, wenn Israel jetzt versuchen würde, diese Atomanlagen zu treffen zur jetzigen Zeit? Denn Sie haben vorhin ja angesprochen, das Ziel muss sein, dass der Iran nicht zur Atommacht wird. Und es gibt sehr unterschiedliche Analysen darüber, wie lange das noch dauern könnte. Manche sprechen nur noch von wenigen Wochen, andere von Monaten. Aber auch da gibt es immer sehr unterschiedliche Zeithorizonte. Wäre es nicht an der Zeit, jetzt Also ich formuliere mal im Sinne derjenigen, die für einen wirklich sehr harten Schlag wären, denn das wäre es, wenn man diese Anlagen angriffe. Was spricht denn dagegen?
Der Zeitpunkt. Ich sage ja nicht, dass es falsch wäre. Ich habe dir die folgende Reihenfolge vorhin vielleicht unausgesprochen, nicht
Nee,
klar genug.
die haben Sie genannt. Nur ich frage mich, rennt die Zeit nicht davon angesichts der atomaren Bedrohung? Und hat man wirklich noch Zeit darauf zu warten? Und müsste man nicht jetzt diesen Zeitpunkt nutzen? Also es gab den Raketenangriff und zu sagen, und jetzt schlagen wir zu. Also wäre das jetzt nicht ein Grund?
Theoretisch ja, aber noch einmal chronologisch zeitlich bezogen, nein, denn die zeitliche und auch inhaltliche für die Menschen in Israel und Umgebung Reihenfolge muss sein: Sicherheit aus Gaza, Sicherheit gegenüber der Hisbollah und dann zum frühestmöglichen Zeitpunkt nicht noch eine zusätzliche Großfront zu eröffnen. Israel kämpft ja an 6 Fronten bereits und jetzt noch die 7. größte Front aufzumachen,
Wäre also
wäre
eine
ein Fehler.
Überforderung für die Israel
Das
aus Ihrer
ist
Sicht.
dumm. Man muss nicht zusätzlich freiwillig zum falschen Zeitpunkt eine Zusatzbelastung auf sich nehmen. Deswegen halte ich das für einen Fehler. Aber ich maße mir nicht an, und das muss ich wiederholen, selbstkritisch und nicht kokettierend, maße mir nicht an, hier mehr zu verstehen als der israelische Generalstab.
Lassen Sie uns weitere mögliche Ziele ansprechen. Also dieses Ziel, also die Waffenentwicklung wäre ein sehr, sehr großes und hätte sicherlich auch schwerwiegende Konsequenzen erneut. Also Sie sprechen es an, dann das wäre eine für den Iran wahrscheinlich der Eintritt in einen größeren Krieg. Was wären Ziele aus Ihrer Sicht, die Israel angreifen könnte in den nächsten Tagen oder Wochen, die nicht zur völligen Eskalation führen?
Also, da muss ich, bevor ich diese Frage ganz konkret beantworte, einhaken bei der Formulierung, die Sie gewählt haben, einen größeren Krieg, den der Iran dann einleiten würde. Konkret gefragt, Herr Ronsheimer, welche Möglichkeiten hat der Iran als Iran, mehr als am vergangenen Wochenende gegen Israel loszulassen? Dann lassen Sie vielleicht statt der 333 oder 350 Geschosse, welche Art auch immer, auf Israel 1350 loslassen. Die würden genauso abgewehrt werden von Israel und der pro-israelischen westlich-arabisch-sunnitischen Koalition.
Damit
Dann gäbe es
widerlegen
eine.
Sie jetzt, damit widerlegen Sie jetzt ja Ihr Argument von gerade eben, wo Sie gesagt haben, es sei eigentlich falsch, jetzt eine weitere Front zu eröffnen, wenn das so ungefährlich ist, wenn der Iran antwortet.
Sorry, Sie haben mich gefragt, was wäre, wenn Israel angreift und dann
Ja.
der Iran den größeren Krieg auslöst. Da haben wir uns vielleicht missverstanden.
Ah,
Also
okay.
sollte es aus welchen Gründen auch immer aktiv oder reaktiv vom Iran einen größeren Schlag gegen Israel geben, dann hätte der Iran als Iran kaum größere Möglichkeiten. Es gäbe die Möglichkeiten, das iranische Heer zu mobilisieren. Die iranischen Streitkräfte haben ungefähr 700.000 Mann, eher plus als minus. Da besteht eine Landverbindung über den Irak, Syrien nach Libanon, sodass man also aus Syrien und aus dem Libanon iranische Soldaten nach Israel schicken könnte. Aber die wären dann von der Luftabwehr der Israelis und von den Flugzeugen relativ leicht zu beschießen und zu besiegen. Größer ist das Problem dann der Hisbollah-Raketen, aber die Hisbollah ist ja bislang deswegen nicht stärker in den bislang scheinbar kleineren Krieg, Gaza-Krieg, eingetreten, weil sie gesehen hat, wie der Gazastreifen heute aussieht. Wenn die Hisbollah in einen Krieg im Auftrag oder selbstbestimmt gegen Israel zieht, dann sieht der gesamte Libanon und auch das Herrschaftsgebiet der Hisbollah genauso aus, also verheerend, wie der Gazastreifen jetzt. Also das wohlverstandene Interesse der Hisbollah-Führung besteht auch darin, keinen kollektiven Selbstmord zu begehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen ist es mir noch klarer in dem Dialog mit Ihnen, dass die Reihenfolge Israels sein muss, ich wiederhole es absichtlich, erstens Gaza besiegen, also Hamas, zweitens Hisbollah ruhig stellen und zwar eben der Hisbollah klar signalisieren durch die Kanäle, die es ja gibt, zu sagen, wenn ihr eskaliert und unsere Bevölkerung in Nordisrael weiter beschießt, dann sieht der Libanon aus, morgen und übermorgen, wie heute der Gazastreifen.
Herr Wolfson, ich finde die Debatten oder die Analysen von Ihnen so spannend, dass ich schon jetzt die nächste Einladung ausspreche, um dann über Gaza und Hisbollah zu reden. Denn das schaffen wir, glaube ich, in dieser Episode oder in dieser Folge nicht mehr. Aber zum Abschluss, wenn Sie sich die Weltlage anschauen, ich kriege die ganze Zeit Anrufe von Freunden wieder und Verwandten. Und das war in der Intensität, ehrlich gesagt, nur so rund um den 24. Februar 2022 und danach, also als Russland die Ukraine angegriffen hat. Und ich kann daran immer eigentlich ganz gut ablesen, wie viel Angst die Leute haben oder wie viel Sorgen sie sich machen. Heute rief mich ein Freund an, der gerade Vater geworden ist und mit seiner Frau Sabbatical gemacht und weggeflogen ist und nach Kapstadt und der selbst dort immer irgendwie am Handy sitzt und dann von mir wissen wollte, was jetzt passiert und schon Angst hatte. Haben Sie Angst um diese Weltlage? Sie haben viel erlebt, Sie kennen viele Details, wissen viel. Macht Ihnen das gerade Angst?
Ja, aber aus einem anderen Grund, weil das ist ja nicht der einzige Krisenherd und Krieg, der geführt wird. Wir haben nicht oder nur ganz am Rande über die Ukraine gesprochen und da gibt es eine Verflechtung. Denn die Tatsache, dass der Iran Russland massenweise Drohnen geliefert hat in den letzten Jahren, mit denen Russland, also Putins Russland, muss man fairerweise und richtigerweise sagen, den angegriffenen Staat Ukraine beschießt. Das ist ja ein Systemfehler unserer Politiker gewesen, der westlichen. Scholz war damals noch nicht Kanzler, aber unser Bundespräsident war Außenminister. Angela Merkel war Bundeskanzlerin und gilt heute noch als Ikone. Darüber hinaus, Christoph Heusgen ist belohnt worden für seine inkompetenten außenpolitischen Ratschläge in Bezug auf die Russlandpolitik und Iranpolitik, die er zum Atomabkommen von 2015 geführt hat, mit dem Vorsitz der Sicherheitskonferenz. Also kurzum, wenn ich sehe, wie tölpelhaft die westliche Politik, für die ich kämpfe, an die ich glaube, an deren Werte ich glaube, für deren Werte ich mich mein ganzes Leben eingesetzt habe, da wird mir Angst und Bange. Diese Inkompetenz, nicht, dass ich mir einbilde oder verkünden würde oder anmaßen würde, alles besser zu wissen, bestimmt nicht, aber wie man eigentlich sehenden Auges, Katastrophen dieser Art nicht verhindern konnte. Und die Katastrophe besteht darin, dass eben der Iran so dramatisch aufrüsten konnte, mit Raketen, ballistischen Raketen, mit Drohnen. Das ist ja Teil, der legale Teil wohlgemerkt, des Atomabkommens von 2015 gewesen, den viele heute noch für richtig halten, unabhängig von der Atomproblematik. Auch wenn der amerikanische Präsident, der vorige Trump, dieses Abkommen nicht 2018 aufgekündigt hätte, hätte der Iran ganz legal, völkerrechtlich abgesegnet, die Entwicklung und Produktion der interballistischen Raketen genauso fortsetzen können, wie er das gemacht hat, mit den Konsequenzen, die wir kennen. Ukraine, was die Ukraine und der Ukraine-Krieg für Deutschland, für die NATO, für die Welt bedeutet, wissen wir alle. Das macht mir Angst, Herr Ronsheimer, dass wir keinen strategischen Durchblick haben, auch kein strategisches Training. Und jetzt wäre ich scheinbar ganz banal. Das ist kein Zufall, Herr Ronsheimer. Ich will nicht sagen, dass man unbedingt gedient haben muss im Militär, um vom Militärischen etwas zu verstehen. Aber die Tatsache, dass Herr Biden nicht gedient hat, dass auch Trump nicht gedient hat, die Tatsache, dass Herr Sunak nicht gedient hat, dass Herr Scholz nicht gedient hat, dass natürlich die Bundeskanzlerin Merkel nicht gedient hat. Mit anderen Worten, das zeigt doch eine völlige Weltfremdheit in Bezug auf das, was Die elementaren Aufgaben eines jeden Staates sind nämlich die Sicherheit der eigenen Bürger nach innen und nach außen zu erreichen. Und das macht mir Angst. Und deswegen ist auch die Angst von vielen unserer Mitbürger, national und international, Weltmitbürger, berechtigt. Sie sehen, dass unsere Spitzenpolitiker nicht in der Lage sind, das jeweilige Staatsschiff zu steuern und dass die jeweiligen Oppositionen, die sogenannten Populisten, im Grunde genommen und völlig klar noch ahnungsloser sind. Also wenn man sagen würde, okay, wir müssten also jetzt diese bisherigen, Anführungszeichen, Systempolitiker, Establishmentpolitiker abwählen, ja, um Gottes Willen, die Teufel mit Beelzebub auszutreiben, das wäre die größte Torheit.
Herr Wolfson, weil ich weiß, dass manche meiner Zuhörer auch diesen Podcast zum Einschlafen nutzen und hoffentlich immer bis zum Ende schaffen. Das glaube ich bei Ihren Analysen auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei diesen Ängsten versuche ich danach immer noch mal ein bisschen Hoffnung zu machen und frage Sie deswegen, was macht Ihnen denn in diesen Tagen, auch wenn es schwerfällt, Hoffnung?
Ja, der platte Spruch, je schärfer die Krise, desto klarer der Kopf. Und Anzeichen dafür gab es ja. Sie haben den 24. Februar 2022, also den Tag der Aggression Putin-Russlands gegen die Ukraine, erwähnt. Und dann gab es am 27. Februar 2022 die bemerkenswerte Rede von Kanzler Scholz mit der Zeitenwende. Aber das, also Hoffnungsvolle, was ich jetzt sagen wollte, sozusagen auf Aufforderung, lieber Herr Ronzheimer, kommt mir dann also ein anderer Spruch in den Sinn, richtet euch nach meinen Taten. Richtet euch nach meinen Worten und nicht nach meinen Taten. Das ist nämlich das, was die Folge gewesen ist, bislang jedenfalls von den strammen Worten unseres Bundeskanzlers. Aber vielleicht wird er dann doch vom Wort zur Tat umschwenken. Also das macht mir noch Hoffnung. Und er ist ja kein verantwortungsloser Politiker und das ist auch unsere Ampelkoalition nicht.
Und hier in der Region, gibt es irgendwas hier in der Region, wo ich gerade sitze, was hier vielleicht sich entwickeln könnte?
Ja,
wo Sie sagen, hier gibt es Hoffnung. Also für, dass es nicht zum großen oder noch größeren Krieg kommen könnte.
Da bin ich sicher, ja, denn also seit 2022 gibt es diesen informellen Pakt, über den wir mehrfach gesprochen haben. Den haben israelische Politiker, damals war das vor allem Verteidigungsminister Gantz unter den Premierministern, den sich abwechselnden Premierministern Bennett und Lapid. Gantz ist heute ebenfalls im Kriegskabinett Israels. Netanyahu, der Zögerer und Zauderer, wie Sie zu Recht sagen, anders als viele, die einfach nur nachplappern. Das sind alles Leute, die durchaus in der Lage waren, bislang strategisch zu denken. Und das gibt mir Hoffnung. Und ich sehe, dass es auch in der arabischen Welt eben diese Pragmatiker gibt. Dieses Zusammenwirken von sunnitisch-arabischen Staaten gegen den Iran zeigt, dass hier ganz klar erkannt wird, wer der eigentliche Feind ist. Und der eigentliche Feind für die arabisch-sunnitischen Staaten ist nicht Israel, sondern ist der Iran. Das macht mir Hoffnung. Und insofern können wir unseren Hörern eine gute Nacht wünschen, Herr Ronzheimer.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, Herr Wolfson. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Analysen. Und wie gesagt, über die vielen großen anderen Themen hier in der Region, nämlich gerade Gaza und Hisbollah, da müssen wir nochmal eine Extra-Folge machen, denn das würde dem Thema nicht gerecht, hat mir sehr, sehr viel gegeben, dass Sie Gast waren. Vielen, vielen Dank, Herr Wolfson.
Ich danke Ihnen, Herr Ronzheimer. Alles Gute und kommen Sie heil zurück und hoffentlich bleiben die Israelis heil.
Danke.
Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würde ich mich darüber, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst zu dieser Folge und wenn ihr generell meinen Podcast abonniert. Das wäre mir wirklich wichtig. Bedanken möchte ich mich bei der Redaktion, Philipp Piatow und Daniel van Moll, bei der Produktion bei Serdar Dennis und für die Aufnahmen aus aller Welt bei Yorgos Moutafis und Vadim Moisenko.